Heute ist der Sonntag Rogate, zu Deutsch betet. Und dazu ist uns die Epistel gegeben aus dem 1. Timotheusbrief, dem 2. Kapitel von Vers 1 ab. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Amen. Hier atmet einer gesiebte Luft. Hier sitzt einer hinter Schloss und Riegel. Hier ist einer aus dem Blecknapf. Paulus IG. Paulus im Gefängnis. Das ist der Absender. Dabei handelt es sich nicht um eine kurzfristige Festnahme zur Überprüfung der Personalien. Es ist kein Wochenendarrest wegen einer nicht genehmigter Demonstration. Kurzfristige Haftstrafen werden an anderer Stelle abgesessen. Dieser Schreiber ist wegen Landfriedensbruch zum Tode verurteilt. Dieser Häftling wartet jeden Tag auf seine Hinrichtung. Paulus hockt in der Todeszelle. Was wird er tun? Wird er hinter vorgehaltener Hand von Gewalt und Aufruhr und Befreiung reden? Zur Faust geballte Hände rufen zur Revolution? Oder wird er mit abwinkenden Händen von Nichtstun und Schweigen und Laufen lassen reden? In den Schoß gelegten Hände verbreiten Resignation. Revolution oder Resignation, das war die Frage. Revolution oder Resignation, das ist die Frage. Revolution oder Resignation, das wird die Frage sein. Man muss ja gar nicht am Tiber sitzen und auf die Henkersmahlzeit warten, um das heulende Elend zu bekommen. Hier am Neckar sitzen Menschen gefangen in Angst vor dem, was an Radioaktivität auch noch über uns kommen könnte. Hier in Stuttgart sitzen Menschen gefangen in Krankheit und in Süchten. Hier in unserem blühenden Land sitzen Menschen gekettet an Verzweiflungen und Höllen. Doch diese Todeswelt hat ja tausend Gesichter. Vom Glück sind wir getrennt wie durch eine Gefängnismauer. Was werden wir tun? Die einen, die reden von Gewalt. Ein Kirchenführer sogar hat formuliert, seitdem Gott die Gewalt des Kreuzes annahm, heiligte er die Gewalt als ein heilsames Werkzeug, um den Menschen zu bessern. Untergrundkämpfer, Bombenleger, Terroristen, die sollen die Verhältnisse ändern. Geballte Fäuste rufen zur Revolution, denen muss man's zeigen. Und die anderen lassen die Köpfe hängen. Ihre Losung stammt aus Dantes göttlicher Komödie. Lasst alle Hoffnung fahren. Alkohol, Nikotin, Heroin, das sind doch die einzigen Problemlöser. Lasche Hände verbreiten Resignation. Revolution oder Resignation? Das ist doch die Frage. Der Paulus weiß um einen dritten Weg. Nicht die in den Schoß gelegten Hände und nicht die zur Faust geballten Hände, sondern die gefalteten Hände, die tun Not. Er durchbricht die böse Alternative zwischen Revolution und Resignation mit der Meditation. Man tue bitte Gebet, Fürbitte und Danksagung. Dieser Aufruf ist aktuell geblieben. Schlagende Hände, die Leiber und Köpfe blutig schlagen, haben wir wahrlich genug. Schmutzige Hände, die ihre Unschuld waschen, die sind vielerorts zu beobachten. Und leere Hände, die nach billigem Glück greifen, die sind auch mancherorts zu sehen. fleißige, arbeitende, helfende Hände haben wir vielleicht selbst. Aber wo sind denn heute die betende Hände, die nicht nach den Sternen, sondern nach Gott greifen? Wir sind doch nicht zur Gefangenschaft verdammt, sondern wir sind zum Gebet befreit. Wir greifen doch nicht ins Leere, wenn wir nach Gott greifen. Noch gilt die Zusage: Ich will euch nicht hinausstoßen, wenn ihr kommt. Deshalb sagt dieser Apostel nicht: Ich empfehle euch das Gebet, ich rate euch zum Beten. Paulus schreibt vielmehr: Ich ermahne euch zum Gebet, ich feuere euch geradezu an. Hinter diesen Worten steckt der heiße Atem dessen, der den dritten Weg beschritten hat, und der will, dass wir auch auf diesem Wege gehen. Rogate, endlich betet, betet. Auf vier mögliche Rückfragen gibt er in diesen wenigen Zeilen Antwort. Beten, aber wann? Aber wie? Aber wofür und wozu? Zum Ersten, beten, aber wann? Wir haben doch Probleme mit der Zeit. Morgens pressieren wir auf den Bus oder die Bahn. Zwischen Weckerrasseln und aus dem Hause gehen ist nur eine knapp bemessene Frist. Ein ausführliches Frühstück gibt es allenfalls am Samstag. Und mittags stehen wir voll im Stress. Ein Telefongespräch jagt das andere. Ein Nickerchen ist höchstens am Sonntag vorgesehen. Und abends? Abends sind wir hundemüde. Die Kraft reicht allenfalls noch für das Fernsehspiel. Der Tag hat uns geschafft. Wann sollen wir die Hände falten? Wann sollen wir beten? Wann ist Zeit für das Gebet? Paulus sagt: Vor allen Dingen, vor allem sollen wir die Hände falten. Vor allem anderen sollen wir beten. Vor allen anderen Dingen ist Zeit zum Gebet. Gebet muss Nummer eins in unserem Leben bleiben. Gott will doch nicht im Nachhinein sein Platzet geben. Gott will doch nicht im Nachhinein alles billigen. Er will doch nicht nur den Karren aus dem Dreck ziehen, den wir ohne ihn hinein manövriert haben. Das Gebet vor allen Dingen lässt allein Gott Gott sein und bezieht die richtige Stellung. Das heißt doch ganz praktisch und verständlich: Beten wir für einen guten Tag, bevor wir die Zeitung aus dem Briefkasten holen und die ersten neuen, angstmachenden Nachrichten hören. Beten wir für eine gute Woche, bevor wir den Terminkalender benutzen und die ersten Sitzungen absitzen. Beten wir für ein friedevolles Leben, bevor wir um den Frieden streiten und in Unfrieden auseinandergehen. Oder beten wir für einen rechten Ehepartner, bevor wir uns umsehen und in Liebe überhaupt nichts mehr sehen. Beten wir um fromme Kinder, bevor sie zur Welt kommen und das Licht der Welt erblicken. Freunde, beten wir um ein seliges Ende, bevor die Schmerzen kommen und wir nicht mehr beten können. Michael Hahn, der schwäbische Bauer und dieses pietistische Original, pflegte schon vor 180 Jahren seinen Leuten zu sagen: Wenn ich meine Wiese mähe, ist es wichtig, dass ich vorher meine Sense dengle und nicht nachher. Sensen dengeln, Gedanken schärfen, Gedanken ausrichten, Hände falten, beten, ja, beten in Dank, Fürbitte und Bitte vor allem anderen, vor allen Dingen. Das ist es, warum dieser Apostel zur Feder greift und uns ermahnt und zu diesem Gebet ermuntert, vor allen Dingen. Und die zweite Rückfrage, auf die er hier eingeht: Beten, aber wie? Wir haben doch Probleme mit der Schuld, mit der Sünde. Dieser Sund, Und dieser Begriff steckt ja in dem Wort Schuld. Dieser Sund trennt Himmel und Erde. Von Gott sind wir getrennt durch einen tiefen Graben. Meiner Frau im Haus kann ich etwas ins Ohr flüstern. Meinem Nachbarn über die Straße kann ich etwas zurufen. Meinem Onkel in Amerika kann ich telefonieren. Es gibt gar keinen Punkt rund um den Globus, den ich nicht per Funk oder Telefon erreichen könnte. Aber zu Gott habe ich keine Verbindung. Man mag sich die Lunge herausschreien wie die Balspriester. Man mag die Gebetstrommel schlagen wie die Tibetaner. Man mag die Mantrasilbe des Gurus nachbuchstabieren. Die Schallmauer zur Ewigkeit durchbricht keiner. Niemand hat das Ohr Gottes. Von Natur aus sind wir nicht Gott mittelbar. Von Gott sind wir getrennt. Wir wären allein, Mutterseelen allein, wenn dieser Herr nicht selbst die Initiative ergriffen hätte. Er sieht eine Lösung, die für uns zur Erlösung wurde. Er stellt einen Mittler bereit, der für uns vermittelte. Er schlägt eine Brücke über diesen Graben. Weihnachten ist der Brückenschlag. Karfreitag ist das Brückenholz. Ostern ist das Brückengeländer. Jesus Christus ist die Brücke aller Brücken. Und so wie ich über die König-Karls-Brücke nach Cannstatt komme, oder so wie ich über die Rheinbrücke nach Frankreich komme, so komme ich über die Jesus-Brücke zu diesem Herrn. Gebet ist kein vermessener Wahn, wie Immanuel Kant meinte. Gebet ist keine einzige Telefoniererei, bei der sich auf der anderen Seite niemand meldet, wie Rainer Maria Rilke meinte. Gebet ist kein infantiles Durchgangsstadium, das sich schon widerlegt, wie Johann Gottlieb Fichte meinte. Friedrich von Bodelschwingh, der Gründer von Basel, dieser Oase des Elends in unserem Land, der hat's doch richtiger gesagt, wenn er vom Gebet meinte. Gebet ist, sich aus der Welt der Angst aufmachen und zum Vater gehen, Freunde, das ist Gebet. Sich aus der Welt der Angst aufmachen und zum Vater gehen. Es gibt kein Stückchen Erde, das nicht einen Zubringer zu dieser Brücke hätte. Aus der Ferne des Zweifels, aus dem Dunkel der Krankheit, aus der Hölle der Verzweiflung, gibt es eine Direktverbindung zu diesem Herrn, die ich nützen kann. Dennoch steht diese Zusage, da dieser Elende rief, hörte der Herr, er hörte und half ihm aus allen seinen Nöten. Das meint doch der Apostel, wenn er sagt, es ist ein Mittler, es ist eine Brücke zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus. Benützen wir sie? Und eine dritte Rückfrage, nämlich beten, aber wofür? Wir haben doch Probleme mit den Namen. Im eigenen Namen und für den eigenen Namen zu beten ist kein Problem. Auch Fürbitte zu tun für die Frau oder die Kinder bereitet zumeist keine Schwierigkeiten. An Freunde denken wir gern, die auch an uns denken. Aber vielleicht schon beim Schwiegersohn oder der Schwiegertochter oder gar der Schwiegermutter haben wir so unsere Probleme. Die schöne Verwandtschaft kann doch nicht unsere Fürbitte erwarten, wenn sie mich so schnöde behandelt hat. Für diesen und für jeden kann ich nicht die Hände falten. Schließlich bin ich auch nur ein Mensch und ich kann meine Ehre nicht in den Dreck ziehen lassen. Paulus ist ins Gefängnis gezogen worden. Hauptleute verordneten ihm 8-mal eine Tracht Prügel. Die Obrigkeit hat ihn wider besseres Wissen und Gewissen zum Tode verurteilt. Und er hört nicht auf, für diese Schergen zu bitten und bittet uns, für alle zu beten. Für die Großen und für die Kleinen, für die Guten und für die Schlechten, für die Sympathischen und Unsympathischen, für die Frommen und für die Gottlosen. Unser Gebet darf vor keinem und vor nichts Halt machen, weil dieser Herr ja auch nicht vor uns und unserer Welt Halt gemacht hat. Niemand und nichts darf aus unserem Gebet ausgeschlossen sein, weil jeder und jedes diese Fürbitte nötig hat. Ich las von dem pensionierten Lehrer, der an Schlafstörungen litt. Als er eines Tages besucht wurde und gefragt, haben Sie gut geschlafen? Antwortete er, danke, ich habe gut gewacht. Auf die Rückfrage, was denn dies bedeute, antwortete er, immer wenn ich nicht schlafen kann, gehe ich fürbittend durch mein ganzes Dorf. Kein Haus wird ausgelassen. Und wenn ich dann immer noch nicht schlafen kann, dann durchwandere ich fürbittend diese Welt und viele Kontinente. Gut gewacht, auch wenn wir keine Schlafstörungen haben, sollten wir diesen Besuchsdienst neu aufnehmen oder ausdehnen. Fürbitte für unsere Familien, weil die Kinder ihre eigene Köpfe bekommen. Fürbitte für unsere Verwandtschaften, die so entsetzlich zerrissen sind. Fürbitte für unsere Stadt, die so leer, die so innerlich leer wird. Fürbitte für unsere Gemeinde, die in der Anonymität keine Gemeinschaft bilden kann. Fürbitte für unsere Regierung, dass Recht und Gerechtigkeit bleibt. Fürbitte für die Verantwortlichen, die wie die Zauberlehrlinge ihre eigenen Brände nicht mehr löschen können. Freunde, fürbitte für diese ganze Welt. Betet für alle Menschen. Und das Letzte, beten, aber wozu? Paulus weist auf den letzten Sinn. Auf, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wahrheit aber ist, dass wir Menschen abgefallen, heruntergefallen, hineingefallen in den Strom der Zeit sind, wo wir hilflos schwimmen und einem dunklen Ende entgegentreiben. Sicher kann man für den Hineingefallenen bitten, Herr, lass ihn in dem tiefen Strom nicht ertrinken. Herr, lass ihn in diesem kalten Wasser nicht erfrieren. Herr, lass ihn in dieser vergifteten Brühe nicht vergiften. Lauter respektable Bitten, ganz gewiss. Aber letztlich ist damit seine Lage nicht geändert. Er treibt dem dunklen Ende entgegen. Der Mann muss raus, der Mann muss ans Ufer. Der Mann muss gerettet werden. Genau das aber will der Retter Jesus tun. Und deshalb ruft er auf zum Bitte um Rettung. Was nützt uns letztlich die Bewahrung etwa vor Arbeitslosigkeit, wenn wir ein Ende mit Schrecken nehmen? Was nützt uns letztlich die Bewahrung vor Krieg, wenn wir letztlich doch Waffen strecken müssen? Was nützt uns letztlich die Bewahrung vor Krankheit, wenn der Todesbazillus in uns ist? Liebe Gemeinde, was nützt uns letztlich die Bewahrung vor der radioaktiven Wolke, wenn wir zuletzt in der Sintverstrahlung der Schuld umkommen? Man kann bewahrt werden vor großem Schrecken und doch ewig verloren gehen. Und man kann in tiefes Leid und tiefe Schrecken hineingeführt werden und doch ewig gerettet sein. Er will, dass alle gerettet werden. Deshalb schickt er den Retter Jesus und deshalb gibt es das Gebet um Rettung. Liebe Gemeinde, weil die Welt in Not ist, wir haben es in dieser Woche erlebt, weil die Welt in Not ist, deshalb ist dieser Brief des Paulus vonnöten. Nicht die zur Faust geballten Hände, nicht die in den Schoß gelegten Hände, nein, die zum Gebet gefalteten Hände tun Not. Amen.